Südostasien hat es am Morgen ein schweres Erdbeben gegeben. Laut US-Erdbebenwarte und Potsdamer Geoforschungsinstitut hat es eine Stärke von 7,7. Das Epizentrum lag im Zentrum von Myanmar. Das ganze Ausmaß ist noch nicht abzusehen. Erste Bilder in den sozialen Medien zeigen eingestürzte Brücken und Gebäude in Myanmar. Nach Behördenangaben gibt es viele Opfer. Die Militärjunta hat inzwischen für weite Landesteile den Notstand ausgerufen. Auch aus Thailand werden Tote gemeldet. In der Hauptstadt Bangkok stürzte ein Hochhaus ein, das im Bau war. Mindestens 3 Menschen sind nach Behördenangaben ums Leben gekommen. Die schwache Konjunktur belastet weiter den Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im März nur um 22.000 gesunken. Sie liegt weiterhin bei fast 3 Millionen, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Das ist der schwächste Rückgang in einem März seit der Finanzkrise 2009. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag die Zahl der Arbeitslosen um fast 200.000 höher. Die Arbeitslosenquote wird von der Arbeitsagentur mit 6,4% angegeben. Agenturchefin Nahles sagte, die Frühjahrsbelebung werde in diesem Jahr von der wirtschaftlichen Flaute spürbar abgebremst. Die Koalitionsverhandlungen für eine neue Bundesregierung gehen jetzt in die entscheidende Phase. Am Nachmittag trifft sich die Hauptverhandlungsrunde aus 19 führenden Vertreterinnen und Vertretern von Union und SPD. Die Führungsebene soll jetzt Lösungen bei den Themen finden, die in den Arbeitsgruppen vorher offen geblieben sind. Die saarländische SPD-Ministerpräsidentin Rehlinger hat am Morgen in der ARD gesagt, dass es unter anderem bei der Steuerpolitik noch Gesprächsbedarf gebe.
Will man mehr Bürgerinnen und Bürger entlasten? Will man weniger entlasten? Das ist ein Konfliktpunkt, den man ausräumen muss. Denn es ist eine Frage auch der Gerechtigkeit, welche Schultern mehr tragen in Deutschland. Wir sind natürlich der Auffassung, die starken Schultern könnten ein bisschen mehr tragen. Wir haben gesagt, wir wollen 95% der Bürgerinnen und Bürger steuerlich entlasten und dafür einige wenige, die es verkraften können, eben auch mehr. Und darüber müssen wir reden. Es soll eine Unternehmenssteuerreform geben. Wann, welchem Umfang, ist sicherlich auch miteinander zu besprechen.
Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlands, SPD. In Brandenburg soll heute die Frage geklärt werden, wer für Rettungseinsätze bezahlen muss. Ministerpräsident Woidke berät darüber am Mittag mit den Landräten und Krankenkassen. Seit Anfang des Jahres zahlen die Kassen nur noch Pauschalen für Rettungsfahrten. Weil sich nicht alle Landkreise in den Kassen geeinigt haben, müssen Patientinnen und Patienten teilweise bis zu 200 € selbst bezahlen. Die Landesvertreterin der Ersatzkassen für Berlin und Brandenburg, Celia, sagte im RBB 24 Inforadio, sie hoffe auf eine schnelle Einigung. Sie forderte von den Landkreisen, die Rettungsfahrten transparent abzurechnen. Das Land Berlin kommt offenbar dabei voran, Steuern von ausländischen Konzernen einzutreiben. Wie aus einer parlamentarischen Anfrage der SPD hervorgeht, konnte die Summe der Steuerrückstände in diesem Bereich um gut 2/3 gesenkt werden. Berlin hat seit Ende 2023 ein eigenes Finanzamt für internationale Steuerangelegenheiten. Rund 100 Stellen sollen allerdings noch unbesetzt sein. Sebastian Schöbel, RBB 24 Landespolitik.
Der SPD-Politiker Sebastian Schlüsselburg fordert Finanzsenator Stefan Evers auf, weiteres Personal auch von Steuerberatern abzuwerben. Außerdem sollen offene Stellen, die lange nicht besetzt werden können, nicht, wie bisher geplant, gekürzt werden. Insgesamt stehen in allen Berliner Finanzämtern rund 874 Millionen Euro Steuerrückstände zu Buche. Knapp die Hälfte übrigens bei der Gewerbe- und Umsatzsteuer. Auch hier konnten Berlins Finanzbeamte zuletzt mehr eintreiben als noch vor einem Jahr. Vor allem mit Blick auf Berlins klamme Landeskasse ist das ein positives Signal.
US-Präsident, Vizepräsident Vance reist heute nach Grönland. Er will dort nach eigenen Angaben mit seiner Frau und einer US-Delegation einen amerikanischen Militärstützpunkt besuchen und sich über die Sicherheitslage Grönlands informieren. Vance sprach von mehreren Mächten, die die Insel bedrohen. Vorgestern hat US-Präsident Trump noch einmal den Anspruch erhoben, Grönland zu übernehmen. Die Insel hat viele wertvolle Rohstoffe und gehört zu Dänemark. Sie ist in vielen Bereichen autonom, will aber ganz unabhängig werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nach Nebelauflösung heute viel Sonnenschein, Höchstwerte 15 bis 19 Grad. Aktuell in Berlin-Köpenick 5 und in Kreuzberg 6 Grad, in Stechlin 3 und in Rüdersdorf 7 Grad. Morgen überwiegend wolkig, ab und an noch etwas Sonne, maximal 15 Grad. Die Zeit 11:05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2. Mit Klaus Fischer.
Weiterhin viel Freude beim Zuhören mit Mozart und dem Finale aus der Sinfonie Nummer 29.
Thank you.
Das Scottish Chamber Orchestra unter Leitung von Charles McCarris war das mit dem vierten Satz, dem Finale aus der Sinfonie Nummer 29 in A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Wenn den Pianisten Víkingur Ólafsson in Deutschland Menschen ansprechen, dann tun sie das meist mit Herr Ólafsson. Und Herr Ólafsson korrigiert sie dann immer Víkingur, nicht Herr Ólafsson. Ich würde selbst den Präsidenten meines Landes nicht mit Nachnamen, sondern nur mit dem Vornamen ansprechen. So Víkingur Ólafsson in aller Bescheidenheit. Also Víkingur, die Bräuche sind so. Ólafsson bedeutet im Übrigen nur, dass sein Vater mit Vornamen Olaf hieß. Das Namenssystem Islands ist patronymisch. Mein Sohn wird mit Nachnamen Víkingsson, meine Tochter Víkingsdóttir heißen, so Víkingur. Hören wir ihn? Kurz vor der Pandemie im November 2019 als Artist in Residence im Konzerthaus Berlin mit dem Adagio aus dem Klavierkonzert von Edward Grieg. Christoph Eschenbach leitet das Konzerthausorchester. Víkingur Ólafsson war der Solist im Adagio aus dem Klavierkonzert A-Moll von Edvard Grieg. Wir haben außerdem das Konzerthausorchester Berlin unter Christoph Eschenbach gehört. Eine Radio 3 Aufnahme vom November 2019 aus dem Konzerthaus Berlin.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute?
Der 2013 verstorbene Kabarettist Dieter Hildebrandt.
Ich glaube, dass ich irgendwann wiederkomme. Als Tisch, als Autoreifen oder als Schrank.
Thank you. Allegro moderato vivace e con brio, der erste Satz aus der Sinfonie Nummer 2 in A-Dur von Salomon Jadasson war das mit dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt an der Oder unter Leitung von Howard Griffith. Ja, Salomon Jadasson, heute ziemlich vergessen, seine Werke. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er doch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr konservativ komponiert hat. Also die neudeutschen Wagner und Liszt, die lagen ihm ziemlich fern. 11:30 Uhr, noch ist es 11:29 Uhr und jetzt wie immer das hier.
Radio 3, Kultur kompakt.
Mit Thorsten Föste, hallo.
Hallo, ich grüße dich.
Das gestrige Urteil war von der Kulturwelt mit Spannung und Besorgnis erwartet worden. Nun ist der algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Und nach der Verurteilung fordert der Börsenverein des deutschen Buchhandels seine sofortige Freilassung.
Denn das Urteil, das stelle einen gravierenden Angriff auf die Freiheit des Wortes und die Menschenrechte dar, so sagte es die Vorsteherin des Börsenvereins Karin Schmidt-Friedrichs. Sansals Anwalt sprach von einer grausamen Verurteilung eines Unschuldigen. Jeder Tag im Gefängnis sei für Sansal aufgrund seines Alters und seines Gesundheitszustandes unmenschlich. Er ist 80 und leidet an Krebs. Das gestrige Urteil, das wurde mit Handlungen gegen die nationale Einheit und Sicherheit begründet. Boualem Sansal habe in einem Interview die Rechtmäßigkeit der Grenzen Algeriens angezweifelt. Kulturstaatsministerin Claudia Roth nutzte die Leipziger Buchmesse gestern für einen Protest.
Dieses offenkundig politische Urteil verurteile ich auf das Schärfste und ich fordere die unverzügliche Freilassung von Boualem Sansal. Je proteste. Je proteste contre cette justice politique et j'exige la libération immédiate de Boualem Sansal.
Claudia Roth auf der Leipziger Buchmesse. Künstler und Politiker in Deutschland und Frankreich haben empört auf dieses Urteil reagiert. Und auch der ehemalige Premierminister Frankreichs Gabriel Attal sprach von Willkür und einer Justizparodie.
Zweites Thema. Donald Trump regiert seit einem Amtsantritt mit einer Flut von Dekreten zu Handel, Migration, Wissenschaft und jetzt ist ein neues dazu gekommen und das betrifft die Museen des Landes. Dort soll die Geschichte der USA umgedeutet werden. Unangemessene Ideologie solle dort künftig keinen Platz mehr haben, ordnete Trump an.
Ja, der US-Präsident will die Geschichte der USA umdeuten und er hat nun seinen Stellvertreter J.D. Vance damit beauftragt, vor allem in Museen auf Darstellungen im Sinne der neuen Regierung hinzuarbeiten. Titel dieses neuen Dekrets von Trump: Wiederherstellung von Wahrheit und Vernunft in der amerikanischen Geschichte. Im vergangenen Jahrzehnt habe es konzertierte und weit verbreitete Versuche gegeben, die Geschichte des Landes umzuschreiben, so heißt es, und Fakten durch ein verzerrtes Narrativ zu ersetzen, das eher von Ideologie als von Wahrheit bestimmt ist, so schrieb es Trump in seinem neuen Dekret.
Um Verwirrung an dieser Stelle zu vermeiden, Trump will die Geschichte umschreiben mit dem Argument, dass andere vor ihm die Geschichte umgeschrieben hätten.
Ja, genau so. So ist es. Trump will zurück zum alten Narrativ, könnte man sagen. Ein Zitat noch hier, das unvergleichliche Erbe unserer Nation, das Freiheit, Recht des Einzelnen und das Glück der Menschen vorantreibt, wurde als rassistisch, sexistisch, unterdrückerisch oder anderweitig unrettbar mit Makeln behaftet dargestellt. Und als Beispiel wird die berühmte Smithsonian Institution genannt, die vor allem in Washington D.C. etliche Museen betreibt. Sein Vize J.D. Vance soll nun gegen unangemessene Ideologie dort vorgehen.
Kommen wir zu erfreulicheren. Stichwort Kulturtipp. Der neue Roman von Antje Ravik-Strubel führt mitten hinein in die Kultur- und Medienszene Berlins. Der Einfluss der Fasane heißt er. Und wir präsentieren den Roman und seine Autorin bei uns im RBB. Und unsere Hörerinnen und Hörer können dabei sein.
In unserer Literatursendung Orte und Worte, die wir am 2. April in der Dachlounge Studio 14 aufzeichnen werden. Und in diesem Roman geht es um Hella Karl. Sie ist Feuilleton-Chefin einer großen Tageszeitung. Die Nachricht vom Suizid eines berühmten Berliner Theaterintendanten, die wirft sie aus der Bahn. Ein folgenschwerer Artikel hatte ihn in Verruf gebracht. Ist sie etwa schuld an seinem Tod? Der Roman von Antje Ravik-Strubel, Der Einfluss der Fasane, ist eine ironisch-spöttische Geschichte, die auch aktuelle kulturpolitische Debatten der jüngsten Zeit aufgreift. Und das alles mit viel Berliner und Potsdamer Lokalkolorit.
RBB-Literaturredakteurin Nadine Kreuzhaler unterhält sich mit Antje Ravik-Strubel über ihren neuen Roman Der Einfluss der Fasane. Melden Sie sich an, wenn Sie dabei sein wollen, am kommenden Mittwoch, dem 2. April, hier in der Dachlounge. Auf unserer Website radio3.de finden Sie das entsprechende Formular. Kulturkompakt war das mit Thorsten Föste. Vielen Dank.
Bis dann.
Kulturkompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Thank you.
Ouvertüre aus der Orchestersuite Nummer 4 in D-Dur von Johann Sebastian Bach war das mit dem Ensemble The English Consort unter Trevor Pinnock. Seit 2010 sind die vier befreundeten Musiker vom schottischen Maxwell Quartett zusammen unterwegs. Schottland hat ja eine lange und bis heute gut tradierte Volksmusiktradition. Viele Singer-Songwriter und Ensembles spielen bis heute die alten schottischen Lieder und lernen beispielsweise auch das Fiddlespiel. So auch die vier Jungs vom Maxwell Quartett, die seit ihrer Kindheit auch mit der schottischen Volksmusik stark in Berührung gekommen sind. Vor ein paar Jahren haben sie schon mal ein Album herausgebracht, auf der sie Musik von Joseph Haydn mit schottischer Volksmusik kombiniert haben. Jetzt ist ein weiteres Album in dieser Kombination herausgekommen. Die beiden sogenannten Lobkowitz-Quartette von Joseph Haydn und kombiniert mit Musik wie dieser. Hector the Hero hieß dieser Volksmusikstandard aus Schottland von James Scott Skinner. Das war das Maxwell Quartett. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden neuen Album. Und das heißt Seelentrost. Es ist das Debütalbum der Sopranistin Isabel Schicketanz. 27 Lieder aus dem 17. und 18. Jahrhundert hat sie auf ihrem Album eingesungen und sie hat das in drei Etappen eingeteilt, wie unsere Kritikerin Henrike Leisner beim Vorstellen des Albums hier auf Radio 3 verlauten ließ.
Das ist eher so eine Art Weg, dem man folgt und der auch drei Etappen hat. Im ersten Teil stehen so die Schattenseiten der menschlichen Seele im Vordergrund. Dann geht es um das Leben, das in allen Facetten ausgekostet wird. Und dann im dritten Teil um die Erkenntnis, ja, dass wir dann eben am Ende auch alle sterben müssen, aber erlöst werden.
Wir befinden uns jetzt im zweiten Teil, in dem die Facetten des Lebens ausgekostet werden. Unter anderem mit dem Lied »Wer lieben kann, der nehme es an« von Adam Krieger, einem Komponisten, der im 17. Jahrhundert in Leipzig und Dresden gewirkt hat. Ganz wunderbares Album, wie ich finde, Seelentrost mit Isabel Schicketanz. Daraus war das »Wer lieben kann« von Adam Krieger. Nach den Nachrichten um 12 erwarte ich hier meinen Kollegen Matthias Käther und mit einem sehr spannenden Bizet-Album. Und französisch klingt es jetzt hier auch aus mit dem mit Les Filles de Cadiz von Leo Delibes und dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra unter Eivind Ortland.
Thank you. Wassily Kandinsky. Seine Malerei schockierte, so neu war sie. Nur Linien und Flächen, Formen und Farben, frei im Leinwandraum. Abstraktion statt Abbild. Geometrisches als Spiegel der modernen Welt. Das 20. Jahrhundert startete mit komplett neuen Technologien und Raumzeittheorien. Sie regten Kandinsky an zum Quantensprung. Kosmos Kandinsky. Das Museum Barberini widmet sich dem Vorreiter der abstrakten Kunst und berühmten Malerinnen und Malern, die ihm folgten. Abstrakte Kunst in all ihren Spielarten. 125 Werke aus 6 Jahrzehnten. Kosmos Kandinsky. Geometrische Abstraktion im 20. Jahrhundert. Im Museum Barberini. Radio 3. Wie es euch gefällt.
12 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
In Südostasien hat es am Morgen ein schweres Erdbeben gegeben. Laut US-Erdbebenwarte und Potsdamer Geoforschungsinstitut hat es eine Stärke von 7,7. Das Epizentrum lag im Zentrum von Myanmar. Das ganze Ausmaß ist noch nicht abzusehen. Erste Bilder in den sozialen Medien zeigen eingestürzte Brücken und Gebäude in Myanmar. Nach Behördenangaben gibt es viele Opfer. Zahlreiche Straßen seien beschädigt, Krankentransporte schwierig. Die Militärjunta hat inzwischen für weite Landesteile den Notstand ausgerufen. Auch aus Thailand werden Tote gemeldet. In der Hauptstadt Bangkok stürzte ein Hochhaus ein, das im Bau war. Mindestens 3 Menschen sind nach Behördenangaben ums Leben gekommen. Die Sperrung der S-Bahn-Strecke im Berliner Westen könnte nach RBB-Informationen bis zu 2 Wochen dauern. Auf der Ringbahn fahren seit gestern Abend keine S-Bahnen mehr zwischen Hallensee und Westend. Das betrifft die Linien S41, S42 und S46. Auf der Strecke fahren Ersatzbusse. Grund ist, dass die marode Ringbahnbrücke, die am Dreieckfunkturm über die Gleise führt, gestützt werden muss. Sie soll demnächst abgerissen werden. Die schwache Konjunktur belastet weiter den Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im März nur um 22.000 gesunken. Sie liegt weiterhin bei fast 3 Millionen, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Das ist der schwächste Rückgang seit der Finanzkrise 2009. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag die Zahl der Arbeitslosen um fast 200.000 höher. Die Arbeitslosenquote wird von der Arbeitsagentur mit 6,4% angegeben. Agenturchefin Nahles sagte, die Frühjahrsbelebung werde in diesem Jahr von der wirtschaftlichen Flaute spürbar abgebremst. Führende Politiker von Union und SPD verhandeln weiter über strittige Punkte bei den Koalitionsverhandlungen. Am Nachmittag trifft sich dazu die Hauptverhandlungsrunde. Ziel ist, die Gespräche spätestens bis Ostern abzuschließen. Aus unserem Hauptstadtstudio Christina Nagel.
Auch wenn es bei zentralen Themen noch massive Differenzen gibt, Spitzenvertreter von CDU, CSU und SPD geben